Friede sei mit euch, liebe Schwestern und Brüder. Als wir diesen Termin und diese Möglichkeit, bei Ihnen zu sein, vor Monaten abgesprochen haben, war nicht abzusehen, dass dies besondere Tage für den Christustreff sind. Ich danke einfach für die Möglichkeit, auch an diesen Tagen bei Ihnen zu Gast zu sein, damit wir gemeinsam auf Gottes Wort hören. Das erste Mal gehört habe ich das in einem Bus zwischen Mabopane und Klerksdorp im Norden Südafrikas. Ein organisatorisch verheerender kirchlicher Vormittag. Um 5.30 Uhr waren wir an der Kirche zusammengekommen, um aufzubrechen zu einem Musikfestival der Diözese. Und wenn ich gewusst hätte, wie schön das wird, hätte ich mich schon die Tage vorher gefreut wie ein König. Aber das wusste ich an dem Morgen noch nicht. Es war dann unglaublich, tausende von Sängerinnen und Sängern. Aber das wusste ich an dem Morgen noch nicht. Was im Vordergrund stand, der Bus kam nicht. Nach 2 Stunden stellte sich raus, man hatte vergessen anzufragen. Wir wurden aber erwartet und die Fahrt sollte 3 Stunden dauern. Und dann wurde telefoniert. Und dann bekam man einen anderen Bus, der sei aber speziell, hieß es. Und da mussten wir dann bei dem Fahrer noch zu Hause vorbeifahren. Und der hatte ein Busfrack des gleichen Typus als Hundehütte im Garten stehen. Das war nicht so ermutigend. Und ich möchte einfach nur sagen, wir sind mit 6 Reifen losgefahren und nach doppelt so lang wie erwarteter Zeit mit 5 Reifen angekommen. Aber wir sind angekommen. Und da habe ich das erste Mal gehört. Im Autoradio, also Busradio. Ich mache das nicht den Ansätzen nach, weil ich ja heute nochmal predigen muss und das würde mir nach 30 Sekunden die Stimme kaputt machen. Eine spezifische Form der Predigt, es war ja ein Sonntagmorgen, und in Südafrika werden Gottesdienste in ganz vielen dieser lokalen Sender übertragen. So eine gutturale Stimme, die schreit, wer in seiner Verwandtschaft 17-, 18-jährige Jungs mit halblangen Haaren hat und etwas mit Dark Metal oder New Pagan Metal anfangen kann, der weiß das. Und wer es nicht kennt, stellt sich jetzt was vor und guckt auch nicht bei YouTube, wie das klingt. Geschrienes Wort Gottes. Ich habe zuerst gedacht, die Technik wäre kaputt. Geschrienes Wort Gottes. Einige Tage später saßen wir in einem Jugendgottesdienst. Und das war so ein bisschen das Schaulaufen der jungen Predigerinnen und Prediger. So sind unsere Gottesdienste ja manchmal auch. Und einer macht es intellektuell, eine macht es mit viel, glaube ich, wenn ich das Zwana mit den englischen Brocken richtig deute, mit viel Empathie. Und einer, ein robuster Kerl, macht es auf genau die gleiche Weise. Nun muss man sich die Umgebung vorstellen. In einem ländlichen Gebiet, wo die Kirche selbst auch mit Stacheldrahtzäunen umgeben ist, wo eine Pfarrerin in einem verbunkerten Pfarrhaus lebt, weil es als ein Kriminalitäts-Hotspot gilt und wo aus der Nachbarschaft nicht nur verwaiste Hütten, die mal zu anderen Kirchengemeinden gehörten, die Umgebung prägen, sondern das war jetzt ein Abendgottesdienst, wo in der Nachbarschaft auch eine dieser neuen traditionellen Gruppen mit Trommeln und Trommelriten, irgendein Initiationsritus, also ein Übergang in eine neue spirituelle Situation für Menschen gefeiert wurde, so laut, dass wir kräftig dagegen singen mussten, um die Botschaft von Jesus sozusagen dagegen zu halten. Und da predigte einer genauso. Und das war für uns 4 Europäer so überfordernd, dass 3 von uns rausgegangen sind. Weil es kaum zum Aushalten war. So fremd und in einer Sprache, die wir nicht verstanden. Und da waren dann auch keine englischen Brocken mehr dazwischen. Und man hat die hebräischen oder griechischen Namen auch nicht mehr erkannt. Das war einfach nur noch fremd. Sind wir hier eigentlich noch in einem christlichen Gottesdienst? Und dann sind drei von uns raus und ich habe gedacht, Burkhard, du bist der Dekan, du musst die Stellung halten. Also das kann jetzt keinen Eklat geben, sondern du musst einfach dabei sitzen. Und ich saß so weit vorne, wie Sie, Herr Hilzinger, jetzt auch. Sie verstehen schon, ne? Man kommt dann auch nicht weg. Hinterher kamen Kolleginnen und Kollegen, Schwestern und Brüder zu mir und sagten, wir können euch gut verstehen. Vielen von uns geht es genauso. Viele von uns sind auch ratlos angesichts dieser neuen Form. Aber unsere jungen Leute, da habe ich gedacht, ihr seid doch selber noch jung, aber das sieht aus meiner Warte dann so aus. Unsere jungen Leute wollen, dass das Evangelium so verkündigt wird, weil die attraktiven Gemeinden, da wo andere junge Leute hinströmen, die machen das genauso. Und es ist der Versuch mit einer intensiven Art des Predigens, mit einer Intensität des Schreiens sozusagen, die Geschichten hier und jetzt wahrzumachen. Hier und jetzt zu überzeugen. Hier und jetzt die Gegenwart Gottes herbeizuzwingen, um klarzumachen, hier ist er jetzt. Lasst euch überwältigen. Die lutherischen Gottesdienste, die bisher dort gefeiert wurden, gelten dann in der jungen Generation als in dieser Reihenfolge boring, also langweilig, European, das ist noch schlimmer, und weiß. Und das ist in der gegenwärtigen Situation, in der tief zerspaltenen südafrikanischen Gesellschaft ein eminenter Vorwurf. Und deshalb neue Wege. Das sind Schwestern und Brüder, die in einer bedrängten Situation sind, in einer Aufbruchssituation, die nicht genau wissen, was sie tun sollen, die Unterschiedliches ausprobieren und ihre Ratlosigkeit mit uns geteilt haben, so wie wir unsere Ratlosigkeit mit ihnen teilen, wenn sie uns besuchen. Kirchenkreis Moretele, Mabopane, South Africa. Der Text heute handelt auch von Ungewissheit und Aufbruch und führt doch weit darüber hinaus. 1. Mose 17, die Verse 1 bis 8. Ich lese den Einleitungs- und den Schlussvers noch mit dazu. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Herr, hilf uns dein Wort hören und verstehen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, warum hören wir auf dieses Jahrtausende alte Wort? Warum erzählen wir uns an diesem Vormittag, Sonntagvormittag, diese uralte Geschichte? Warum hören wir auf diese Geschichten, die so fremd sind, so erratisch, so übersetzungsbedürftig. Einerseits. Und warum legen wir sie aus und geben ihnen damit eine bestimmte Sicht, eine bestimmte Perspektive, auch eine bestimmte Schlagseite, obwohl sie andererseits doch unmittelbar das Herz berühren? Wenn wir uns jetzt austauschen würden, was sie von dem Hören der Geschichte, vielleicht auch vom Kennen der Geschichte erinnern würden, dann wären das wahrscheinlich ziemlich unterschiedliche Worte. Weil die Bilder, die vor unseren, beim Hören vor unserem inneren Auge erscheinen, sehr unterschiedlich sind. Und weil das ganz viel mit dem, wie wir in unserem Leben Gott begegnet sind und wie wir ihn erfahren haben, zu tun hat. Und das könnte sehr reich werden, wenn wir gute Wege dafür finden würden, uns darüber auszutauschen. Und das probieren wir ja auch mit guten Gründen, hartnäckig und immer wieder. Warum erzählen wir uns diese Geschichten? Ich verstehe das im Moment gerade neu, weil ich mir, und das fordert mich so ziemlich, weil ich im Moment gerade ein anstrengendes und anspruchsvolles Buch lese, das ein richtiger Augenöffner ist. Und ich verstehe nochmal neu, wie unser Glaube eigentlich nachvollzogen kann. Es ist geschrieben von jemandem, der selbst sagt, ich bin religiös unmusikalisch. Also der von sich selbst sagt, ich glaube gar nicht. Aber der an unserem Glauben eminent interessiert ist und uns beobachtet und ich glaube in beträchtlichen Teilen besser versteht, als wir uns manchmal selbst verstehen. Es ist ein alter Mann, ein sehr alter Mann und vielleicht sein letztes großes Buch. Jürgen Habermas, vielleicht haben einige von Ihnen den Namen mal gehört, auch eine Geschichte der Philosophie. 2 Bände, 1800 Seiten, vor wenigen Monaten erschienen. Ich lese es seit Anfang des Jahres. Meine Lesegeschwindigkeit ist auf ein historisches Tief gefallen, 20 Seiten pro Stunde, weil jeder Satz ein Argument ist. Jeder Satz ein Argument. Und ich sage Ihnen, der kennt unseren Glauben besser und unsere Mütter und Väter im Glauben und ihre Texte besser als die meisten studierten Theologinnen und Theologen. Und er schaut auf uns und fragt sich aus philosophischer Warte, er ist Philosoph. Er fragt sich, wenn Menschen glauben, und das tun sie ja offenkundig, dann unterstelle ich dem, dass sie das mit guten Gründen tun, auch wenn ich es als Philosoph noch nicht verstehe. Und dann bedeutet das ja, dass ich mich mit denen auch darüber verständigen könnte. Und so ist sein Buch ein einziges, umfangreiches und schwer verständliches Gesprächsangebot an uns. Und das Angebot von seiner Seite lautet ungefähr so, ursprünglich, soweit wir das historisch, soweit wir das archäologisch fassen können, haben die Menschen doch in ganz unterschiedlichen Formen die Begegnung mit Gott gesucht, indem sie Kultus praktiziert haben, Riten, Gottesdienste, Gotteshäuser gebaut haben, indem sie sich Geschichten erzählt haben, mythische Geschichten, die aber relativ beliebig waren. Und irgendwann war die Kultur, die Zivilisation so entwickelt, dass man merkte, mit der Form, wie wir bisher Gottesdienste gefeiert haben und wie wir bisher gebetet haben, und in der Form, mit der wir unseren Alltag gestalten, kommen wir nicht mehr zusammen. Das kann er aber nicht so einfach ausdrücken, sondern bei ihm heißt das mindestens, es bildete sich eine kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz, was das ist. Ich habe gestern in der OP die Überschrift gesehen, 35 neue Lehrer treten ihren Dienst an und darüber war ein Bild mit 33 Frauen und 2 Männern. Das nennt man kognitive Dissonanz. Wenn das, was man sieht und das, was man liest, nicht mehr zusammenpasst. Und dann sagt er in dieser Achsenzeit, von Jaspers übernommen und gegen Aßmann, den Interessierten sei es gesagt, gut begründet durchgehalten, in dieser Achsenzeit, etwa zur Zeit, wo Jeremia gelebt hat und gewirkt hat und Konfuzius und Buddha und Platon. In dieser verdichteten Zeit der Weltgeschichte fangen kluge Menschen an, ihren Glauben zu reflektieren und die Geschichten, auf die sie sich berufen, zu sammeln und denen eine Form zu geben. Die Schrift entsteht, die hebräische Bibel hat ihre Wurzel in dieser Zeit. Und die Geschichten, die weitererzählt werden, brauchen dann immer jemanden, der sie auch auslegt. Bis dahin kann ich mit ihm gehen. Und dann würde ich ihm gerne zurufen, das ist der Glanz unseres Glaubens und das ist das Elend unseres Glaubens. Denn indem wir anfangen, diese Geschichten zu erzählen und diese Geschichten nicht mehr unmittelbar etwas von unserem Glauben ausdrücken, sondern ausgelegt werden müssen, in diesem Augenblick fallen wir auch in unterschiedliche Gemeinschaften, in unterschiedliche Lager auseinander. Es verbindet uns, dass wir demselben Herrn folgen. Und sehr schnell trennt uns, glauben Sie mir, als Kirche der Reformation, verstehen wir seit Jahrhunderten etwas davon, sehr schnell tritt auch Trennendes in den Vordergrund, weil die einen diese Geschichte so verstehen und die andere so. Und in diese entscheidende Situation hinein die Botschaft, die Abraham am Anfang seines Weges mitbekommen hat und die dann, nachdem der Weg schon sehr facettenreich und teilweise auch schwierig verlaufen ist, teilweise schäbig, die Bibelkundigen unter uns erinnern sich, wie Abraham sich so durchmogelt am Hof des Pharao wegen seiner Frau und seiner, sie wissen das, das ist alles auch teilweise unappetitlich, was wir von Vätern und Müttern im Glauben hören, so wie das manchmal auch schwierig ist, was wir aneinander wahrnehmen. In diese Situation, wo es menschelt, sagt Gott, ich schließe einen Bund mit dir und all denen, die aus dir hervorgehen, die dann das Volk bilden werden. Ich schließe einen Bund mit dir. Und das ist kein Bund zwischen Gleichen. Das ist nicht so etwas wie die hohen vertragsschließenden Parteien unterschreiben jetzt beide mal, sondern ich will es. Es liegt nicht an dir. Es liegt an mir. Ich schließe einen Bund mit dir. Und ich lasse dich nicht allein. Und ich lasse die nicht allein, die nach dir kommen. Und ich werde bei dir sein. Und dein Bund wird, dieser Bund mit dir und allen anderen, mit deinem Volk, wird halten. Es wird ein ewiger Bund sein. Und ich will dir Land, ich will dir Raum geben, Raum zum Leben, Zeit zum Leben, Segen, der dein Leben erfüllt. Und ich werde dein Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das sind, und damit möchte ich schließen, Worte und eine Verheißung ganz am Anfang der Bibel. Sie sehen es hier, wo ich es aufgeschlagen habe. Und diese selben Worte werden ganz am Ende der Bibel noch einmal aufgegriffen. Von einem Seher, der in der Bibel gelesen hat und der die Geschichten kannte und der sie auf eine ganz andere Weise und auf eine neue Weise seinen Leuten gesagt hat, die gar keine Abrahams Nachkommen waren, sondern aus den Heiden, also so wie wohl die allermeisten von uns. Nun keine Mitteleuropäer, sondern Südeuropäer, aber Sie wissen schon, wie ich es meine. Und er redet dann nicht, wie es in der Luther-Übersetzung bisher hieß, von er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein, sondern es heißt hier, sie werden dann seine Völker sein. In aller Vielfalt. Aber im griechischen Text ist nicht das Wort, das normalerweise für Völker gebraucht wird, geschrieben. Also Ethnos kennen wir von Ethnologie, also sozusagen das, was wir auch als heidnische Völker bezeichnen würden, sondern aus dem einen Volk Gottes, aus dem Laos, sind auf einmal viele geworden und doch eins. Viele und doch eins. Und das ist die Botschaft, die in der Verbindung dieser beiden Geschichten verbunden ist. Wir sind viele und unterschiedlich. Und doch eins. Und unsere Zukunft ist des Herrn. Und ihm gehen wir entgegen. Und deshalb lese ich jetzt zum Schluss diese Verse aus Offenbarung 21, die den Bund neu beschreiben und die Erfüllung beschreiben. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Schrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Gott sei Dank. Amen.